ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tiesens im Winter. Und du, Liebling, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag, Liebling?
Ist das nicht schön, dass wir alle wieder zusammen sind? Ist das nicht schön?
Doch, das ist richtig schön.
Ist das nicht schön?
Bist du auf Kölsch heute? War das
nein, weiß ich
dir,
nicht. Warum eigentlich? Da frage ich mich auch gerade.
Weil ich
gerade,
vorhin
ne?
kurz einmal Kölsch geredet habe
mit dir. Ich glaube, ich habe angefangen mit so Pseudo-Kölsch und du hast mir geantwortet mit so richtigen Kölsch. Ne?
Du hast angefangen, Herr Schmidt, aber was ist mit dem Jungen?
Ja, schön, dass wir alle wieder zusammen sind, ihr Lieblinge da draußen. Toll, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Anke ist in Köln, ich bin in Bade-Bade.
Aber heute wieder mit so einem beigen Hintergrund. Das ist immer,
ja, ich habe gewechselt
heute. Entscheidest
du
das nach Stimmung?
Nein, ich hatte jetzt so auf den roten Hintergrund für dich.
Ja.
Heute, und dann habe ich extra, musste auf so einen Stuhl steigen und musste quasi diese Background-Roll, musste ich so wieder hochrollen und jetzt bin ich mal wieder in beige.
Mhm.
Na, gefällt dir das beige? Ich dachte, schwarzes T-Shirt zum beigen Hintergrund, das
finde ich super. Wir mit unserem Color-Blocking, wir beide nur in Uni, keine Aufschriften auf den T-Shirts. Wir sind, glaube ich, die langweiligsten Menschen
ja.
der Welt.
Richtig. Wir gucken mal, ob wir irgendwas bei Instagram posten können von heute. Dann sieht man auch den
können
schönen Hintergrund
das entscheiden.
Und deinen pinken Pullover.
Ja, ich versuche mal mit Farbe hier so ein bisschen zu arbeiten. Das sind Klamotten, die ich privat gar nicht trage. Die trage ich nur. Wirklich, ich trage ja privat keine knalle Farben. Und das mache ich
trage ja privat
hier.
Keine Klamotten. Also deswegen.
Das ist richtig. Naja, Vorsicht. Also so ganz, ich habe schon immer ein Bikini an, wenn ich hier einkaufen gehe.
Ja, ist auch gut. Weißt du, dass sie in Mexiko, das habe ich gerade eben im Radio gehört, in Mexiko dieses Jahr 3 Monate Sommerferien statt 6 Wochen bekommen?
Warum?
Das muss man sich mal für Deutschland vorstellen. Da beschließt der Staat einfach mal, ihr habt dieses Jahr 3 Monate Ferien anstatt der 6 Wochen. Alles nur wegen der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ach so.
Ja, und jetzt denkst du aber, damit die gucken können.
Ja.
Nein, denn 13 von den 104 Spielen finden ja in Mexiko statt.
Ja.
Der Großteil in den USA, ansonsten noch in Kanada und eben 13 davon in Mexiko. Es geht hier nur um den Verkehr, dass das Land nicht kollabiert.
Oh.
Denn du hast jeden Morgen 24 Millionen Schulkinder.
Ja.
Und die verstopfen natürlich mit den Bussen und die Eltern, die in ihren SUVs die Kinder zur Schule bringen, den Verkehr. Und das wollen sie verhindern. Und das ist der Grund, warum es 6 Wochen mehr Schulferien gibt. Das ist auch so kurios, oder?
Naja. Ob die Kinder jubeln oder ob sie sagen, ja toll, dann müssen wir zu Hause ganz viel arbeiten oder kriegen wir extra Lektüre, die wir privat irgendwie checken müssen,
ja,
weiß man nicht.
Zeig mir die SchülerInnen, die nicht jubeln, wenn sie nochmal 6 Wochen geschenkt bekommen im
Sommer. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass das nur gut ist. Da steckt doch, da ist doch noch...
Nein, das ist ja auch nicht gut. Es gibt auch einige... die sozusagen für die Bildung stehen, die beschweren sich und sagen, aufgrund eines Sportereignisses kann doch die Bildung nicht in den Hintergrund treten. Also es gibt da auch Proteste.
Und wir haben natürlich auch ein Betreuungsproblem. Ne? Was ist mit den Eltern, die arbeiten tagsüber und für die das natürlich sehr praktisch ist, dass die Kinder derweil in der Schule sind, die haben jetzt da die Pens zu Hause sitzen.
Ja, the Pens.
Ich habe so ein Video gesehen, aber auch nur mit einem Auge, ich kann dir gar nicht so viel darüber sagen. Das ist ein richtig langer Spot, ist ein Werbespot für einen Sport, für eine Sportmarke, für einen Klamottenhersteller. Und der ist richtig lang. Ich glaube, der war 5 Minuten lang oder so. Und Timothy Chalamet spielt da im Grunde die Hauptrolle. Der sitzt im Auto, der sucht sich eine Mannschaft zusammen von 3 Fußballspielenden. Das ist in irgendeiner Großstadt. Ob das wohl in New York ist? Ich weiß, da habe ich auch nicht richtig drauf aufgepasst, aber es ist ganz hektisch geschnitten, wilde Musik, bam, 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 bam. Dann steigen in sein Auto 2 Fußballspieler ein. Einen davon kenne ich vom Sehen, der andere ist, glaube ich, den kenne ich auch, ist auch berühmt. Und den erzählt er, wohin sie jetzt sollen, weil die sagen, oh, wo fährst du uns denn jetzt hin? Wo fährst du uns denn hin? Das ist in so einem ganz alten Mercedes. Wo fährst du uns denn hin, Alter? Und der ist ganz hektisch, ist echt gut gemacht. Und dann gibt es immer so flashartig immer so Rückblenden. Ja, es gibt diese 3 Leute, die das beste Fußball spielen und so. Das sind aber Amateure und die haben schon als Kinder gegen alle gespielt und dann wurden sie älter und bam, 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 gibt es immer diese Rückblenden. Und In diesen Rückblenden taucht dann plötzlich auch David Beckham auf. Und Zinedine Zidane, die kenne ich ja, aber vom Sehen. Aber da frage ich mich, wie haben die das dann gemacht? Und spätestens da denke ich dann, okay, das ist KI. Das sind, ne, weil sie in diesen Sequenzen als jüngere Männer erscheinen.
Mhm.
Und das können ja keine Archivaufnahmen sein, weil diese Konstellation, weil es die Konstellation so nie gegeben hat. Und da merke ich in mir, dass ich traurig werde, dass ich denke, oh nee, dann finde ich es gar nicht mehr so gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, das weiß ich. Es hat keinen Wert, wenn es nicht echt ist. Es geht auch mit Fotos mir so. Wenn ich weiß, dieses Foto oder meinetwegen, lass es irgendwie ein Gemälde sein, ja, es ist nicht von einem Menschen gemalt worden, sondern es hat die KI gemacht. Ja. Und objektiv muss man sagen, wenn du es nicht weißt und geil findest, ja, wo ist
geil
der Unterschied?
Ist geil.
Ist einfach geil. Es ist einfach toll. Aber ich habe nicht diesen Bezug zu diesem Bild oder zu diesem Video. Mhm. Ich gucke zum Beispiel kaum noch so Videos. Manchmal, wenn ich so in den sozialen Netzwerken unterwegs bin, was gar nicht so häufig ist, aber dann doch, dann gibt es ja irgendwie so ein krasses Video und sowas. Und in dem Augenblick, wo ich weiß, ah ja, das ist jetzt schon wieder, weißt du, wo vielleicht einer da sitzen dann zwei, die stehen sich am Pool gegenüber, Fußballspieler, und der eine hält den Ball so hoch und dann kickt er ihn rüber, weißt du, so 30 Meter, und der andere nimmt ihn an und spielt und dann geht's wieder 30 Meter und dann machen sie die tollsten Sachen damit.
Ja.
Also Franck Ribéry und Robben, die haben wirklich geile Sachen mal gemacht. Da gab es noch nicht so viel KI.
Ja.
Aber jetzt denkt man als erstes, naja, es ist einfach nur per KI gemacht und du siehst den Unterschied nicht. Und schon gucke ich weiter, weil es mich nicht mehr interessiert. Und ich kenne dieses Gefühl auch. Und es macht mich traurig. Ich verliere einfach die Lust daran. Man gewinnt allerdings, wenn man die Lust verliert, Zeit fürs echte analoge Leben.
Ja, oder?
Und das ist wiederum gut. Ja, dass man sagt, will ich alles gar nicht sehen. Ich gehe raus. Ja, aber es ist wirklich wahr. Es ist nicht mehr das Gleiche. Deswegen werden auch Konzerte und Theater und so wichtig in der Zukunft, weil man da echt zusammenkommt.
Ja.
Was zählen wird, ich habe es echt gesehen. Es ist echt passiert.
Und ja, aber wir sind wir neigen ja zu Neid. Und wir neigen, das zeigen die sozialen Medien dazu, dass wir angeben wollen und sagen wollen, ich war da, ich war da. Ja. Das ist auch eine seltsame Entwicklung, denn dann fühlen sich Leute ausgeschlossen, die nicht bei dem Event waren. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ein Euphemismus wäre jetzt, dass wir sagen, ja, wir teilen ja so gerne. Nee. Wenn ich mich zeige bei den sozialen Medien, dann zeige ich ja, ich war im schönsten Urlaub, ich habe die schönste Pizza, ich habe den schönsten Busen. Denke ich so. Also ich weiß nicht, das kann
Aber das mit dem Busen hast du noch nie gedacht.
Na, während ich hier sitze, filme ich den. Nee, also das Ding ist, vielleicht verstehe ich das alles miss. Und eigentlich ist die Stimmung so, man kann es auch gar nicht so pauschal sehen, glaube ich. Aber vielleicht ist die Stimmung ja so. In meiner kleinen Einhornwelt ist die Stimmung so, dass Menschen solche Sachen teilen, weil sie wirklich genuin teilen wollen. Ich möchte dich daran, es reicht nicht, dass ich das erlebt habe. Bitte, ich möchte, dass du das auch aus zweiter Hand erlebst. Aber da kenne ich mich nicht aus. Nur ich merke, das könnte eine Chance sein, dass wir alle sagen, mehr ins Theater, mehr zu Konzerten, mehr miteinander machen, weil wir genervt sind von KI. Aber kriegen wir das hin? Sind wir Menschen so?
Nein. Glaube, wir Menschen.
Wir sind doch ein optimistischer Podcast. Nein, natürlich
warum teilen wir
das hin.
Ich meine, warum teilen wir etwas?
Ja.
Das ist. Schaffe ich damit eine Verbindung zu FreundInnen, die vielleicht in den USA sind, indem ich etwas teile, weil die auch mir große Freude machen, indem sie etwas posten und ich bekomme etwas aus deren Leben mit.
Oder stelle ich mich über die?
Ich halte das schon für möglich, dass man einfach gibt, um eine Verbindung zu halten. Ich glaube nur, in den meisten Fällen guckt man einfach nur auf sich selber.
Ah.
Und es hat was Narzisstisches wahrscheinlich.
Ja.
Weißt du, es guckt mal, wie geil mein Leben ist.
Mhm.
Ja, und warum machen wir? Guck mal, wie geil mein Leben ist. Guck mal, wo ich heute Abend bin, wie geil das ist.
Mhm.
Jetzt, was steckt dahinter? Was steckt da unten drunter, psychologisch gesehen?
Aber du hast ja einen Account.
Du
sagst doch, guck mal, ich bin heute bei der Premiere von so und so. Habt ihr Bock? Dann kommt
ja
doch
nie.
Auch.
Okay. Mach ich ja nie.
Machst du nicht?
Ah. Nein, weil ich habe dafür keine Zeit. Ich schaffe das nicht. Und ab und zu poste ich ja. Und ich habe jetzt seit 3 Monaten auf unserem Instagram nichts mehr gepostet.
Oh.
Weißt du, so ein paar kleine Ausschnitte, ein paar kleine Clips. Weil ich einfach nicht dazu komme. Und das ist so ein bisschen blöd. Und manche machen das als Werbung, das verstehe ich auch. Viele SchauspielerInnen nutzen das einfach nur beruflich, damit man so ein bisschen im Geschäft bleibt und ihr Schauspielerin braucht ja auch Follower, damit ihr besetzt werdet. Ja. Das ist ja ganz wichtig, auch für Werbemaßnahmen. Also es wird geschäftlich genutzt. Verstehe ich, macht total Sinn. Aber dieses Private, ich bin auf diesem Konzert, guckt mal, geile Bilder, Bild von der Bühne, ich bin auf diesem Konzert. Warum poste ich das?
Du?
Was steckt darunter? Denn ich, andere.
Okay, andere,
also
das
warum
weiß ich
posten
nicht.
Wir das?
Ich kann in deren Köpfe nicht gucken. Ich möchte aber hoffen, dass sie damit anderen eine Freude machen wollen und sagen wollen, guck mal, mich macht das so froh, vielleicht kann ich dir ein bisschen dieser Freude auch vermitteln. Sowas?
Viele werden jetzt sagen, ja, das auch.
Okay,
aber schön. Werden gleichzeitig wissen, es ist nicht der wirkliche Grund. Der wirkliche Grund hat mit einem selbst zu tun und wie man gesehen werden möchte. Ich möchte gesehen werden als, glaube ich, der jemand ist, der draußen was erlebt. Verstehst du? Ich glaube, es fängt bei einem selbst an und nicht bei den anderen.
Ich habe am Wochenende wieder ein Fußballspiel gesehen im Fernsehen. Und da ist ja auch was Lustiges passiert. Ich fand das so frech, dass ich eigentlich nur maximal 4-mal im Monat ein einziges Spiel sehen will, ne? Weil hier in der Familie eine Mannschaft verehrt wird und die wird dann geguckt. So. Alles andere gucken wir nicht auf diesem Kanal.
Okay.
Aber ich zahle recht viel Geld dafür monatlich. Für damit 4 Nachmittage. Maximum.
Mit dem BVB.
So. Und dann habe ich, weil
die haben gewonnen, ne? 3-2 gegen Frankfurt, glaube ich, war das.
War, ich sag mal, eine knappe Kiste, sagen wir im Fußball. Oh. Ich weiß nicht, wie man sagt, aber sowas war's. Weil die in Führung gingen, die anderen.
Hauptsache, du sagst nicht das, was früher aber ab und zu gesagt wurde,
nämlich?
So scherzeshalber. Und wofür man heute einfach gegeißelt wird, war ein knappes Höschen. Das haben manchmal so Kommentatoren gesagt, also in dem Fall waren es meistens männliche Kommentatoren.
Wenn ich das sage?
Ja, du darfst das sagen. Als Frau darfst du das sagen,
okay.
Als Mann darf man es nicht sagen.
Okay.
Aber früher, und ich glaube, es war erst vor einem Jahr, anderthalb Jahren war das
alles
eine
sagen.
Diskussion.
Du darfst alles sagen, du musst nur gucken, wie du dich dabei fühlst.
Ich weiß, aber du wirst an 4 Pferde gebunden und die werden in 4 unterschiedliche Richtungen gehetzt.
Ja.
Also, verstehst du, wenn du das sagst? Ja, es war ein
das
knappes Höschen.
Das hat
ein Fußballkommentator, hat es vor einem Jahr, vor ein, zwei Jahren gesagt, und wurde dafür auf
Pferde
zerfetzt. Ja, ja.
So,
aber früher hat man das einfach so gesagt.
Weißt du was? Sowohl dass Julian Brandt geht weg. Und Julian Brandt war immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Oder wird es nach wie vor? Ich habe den so gern. Ich weiß gar nicht, warum ich sehe den so gerne spielen. Ich kenne mich ja wirklich nicht null aus. Ich habe ja schon mal fast den Namen richtig rausgeballert. Aber ich kenne mich nicht gut genug aus, um das beurteilen zu können, ob jetzt alle sagen, also, Girl, das stimmt ja wohl gar nicht. Aber ich finde sein Spiel interessant und sehenswert. Und Süle hört ja auf. Und den habe ich auch immer gemocht. Und das war ganz emotional. Und was habe ich mich über diese Bilder gefreut? Deswegen ist es so ein krasser Gegensatz zu diesem Spot, den ich gesehen habe, dem ich nicht, und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, dem ich nicht traue, wenn ich mich betuppt fühle, um es jetzt mal sanft auszudrücken, oder belogen, um es mal krass auszudrücken, steige ich aus emotional. Und bei so einem Fußballspiel und bei den Interviews, die es anschließend gab, war ich einfach glücklich, weil ich wusste, das geschieht im Moment. Das ist live, na, 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 na. Und da bin ich dabei und werde nicht verarscht. Was sie jetzt sagen, ist ungeprobt, ungefiltert. Die ballern das raus. Es hat mir gefallen. Ach so, und nochmal zu dem. Da stimmte was nicht. Und dann habe ich, liegt jetzt aber auch schon einige Zeit zurück, während wir schauten, habe ich eine Mail eine Mail schreiben an diesen Anbieter und sagen, ey Leute, es kann nicht sein, dass ich 4 Spiele im Monat da gucke. Habt ihr nicht einen besseren Preis für mich? Ich zahle wirklich viel Geld. So.
Ja.
Und dann, plopp, wollen Sie mit einem Assistenten sprechen? Habe ich gesagt, ja, spreche mit einem Assistenten. Tipp, tipp, tipp. Ne, während eines Spiels, das nicht so, oder während einer halb, I don't know. Ich habe auf jeden Fall, hatte Zeit. Tipp, tipp, tipp. Und dann sprach ich da mit jemandem. Und ich habe damit ja keine Erfahrung, ne? Kannst jetzt mich schön auslachen. Wir sprechen ja hier regelmäßig mit deinem Kumpel, mit deiner KI-Stimme da, mit der lustigen. Und ich tippte dann mit diesem Dings und hin und her und musste dann mehrfach mein Anliegen wiederholen. Ich habe gesagt, nein, wie ich bereits sagte, das und das und das und das. Und dann.
Und du hast dir vorgestellt, die sieht auch total gut aus.
Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich wusste, ich werde da. Ich rede da gerade mit dem Algorithmus.
Okay, das
ist. Dann habe ich gesagt, so und so. Und dann habe ich parallel auf einer anderen. Weil ich aber parallel musste, weil ich mein Account nicht öffnen konnte oder irgendwie irgendwas nicht wusste, weil plötzlich unser Bild verschwand und man da einen PIN eingeben musste, den ich nicht mehr kannte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe parallel mit zwei verschiedenen KIs gesprochen und habe dann der einen KI irgendwann gesagt, passen Sie mal auf, ich bin jetzt ein bisschen weiter mit der anderen KI, ich switche jetzt um, das nur zu Ihrer Information. Und dann kommt zurück, darf ich Sie informieren, dass ich keine KI bin, sondern ein echter Mensch?
Nein, das ist nicht wahr.
Ich so, ach du Scheiße. Ach, bei mir so, und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, weil ich immer, weil ja, ich immer geschrieben habe, Dabla 37, ich würde jetzt das Gespräch mit Dabla 37 beenden. Das nur für Sie, für Ihren Algorithmus oder für Ihr Whatnot.
Oh, Gott, Alter. Ist das geil.
Und dann habe ich mich natürlich ganz förmlich entschuldigt. Ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, das war mir nicht klar.
Ja, das Sie ist auch grad, wirklich.
Sie machen einen ganz guten Job hier gerade. Sie labern ja mit mir, also Sie schreiben mit mir, aber vielen Dank, Entschuldigung, dass ich Ihnen das unterstellt habe. Aber kam nichts Menschliches zurück, das war auch ein bisschen weird, dass da nichts zurückkam. Keine Sorge, kriegen wir schon geschaukeltes Baby oder irgendwie
irgendwas mit Höschen. Ja, der klickt dann irgendeinen Baustein an, weißt du, der hat dann so 50 Bausteine und dann klickt er nur auf den Baustein.
I don't know.
Ist meine Vermutung.
Also ich zahle jetzt 15 Euro weniger im Monat, zahle immer noch viel zu viel. Aber
wow, du hast gehandelt.
Ich habe gehandelt und das ist überhaupt nicht meine Art.
Alter, Fußballübertragung ist kein Bazar. Es gibt ja wirklich, jetzt mal ohne Witz, du hast gehandelt. Hm. Ich kann das nicht.
Ich kann das doch auch nicht.
Ich kann das nicht. Ich
aber
bewundere
ich glaube, es
Menschen,
ging, weil ich niemandem in die
können.
Augen sehen musste. Also auf einem Markt, ob es nun in Marrakesch ist oder in Indien oder sonst wo. Ich war ja schon auf Märkten der Welt vor 100 Jahren. Aber glaubst du, oder Flohmarkt, ich bin ja regelmäßig auf dem Flohmarkt. Denkst du, ich handel da? Das kannst du dir aber schön.
Ich kann das auch nicht.
Ich kann es nicht.
Oh, ich kann es auch nicht. Ach, war so, wer hat mir das denn erzählt? Es war irgendwie, was, ein Freund oder was? Vielleicht war es meine Frau oder es war ein Freund. Auf jeden Fall auf dem Flohmarkt und dann ging es irgendwie so um, nehmen wir mal an, so eine Bibi und Tina CD.
Ja.
Und die sollte dann irgendwie 1,50 Euro kosten. Und dann hat diese Person, von der ich nicht mehr weiß, wer es ist, dann dieses kleine 7-jährige Mädchen auf 1 Euro runtergehandelt, woraufhin ihr Vater hinter dem Baum hervorkam und meinte, ups, jetzt im Ernst, Sie wollen dieses kleine Mädchen runterhandeln? Oh, unangenehm. Ganz unangenehm.
Und weißt du, möchte ich nicht dabei sein?
Nein,
möchte
ich auch nicht. Ich war auch nicht dabei. Also deswegen kann ich auch nur drüber lachen.
Pass auf, ich gebe dir jetzt eine Geschichte, die irgendwie zum Thema passt. Weiß gar nicht, wie wir dahin gekommen sind.
Ich mache dich übrigens gleich glücklich, denn Bernd Gieseking, der unglaublich tolle Kabarettist und Autor, der Finnland-Experte, wird uns gleich erzählen, warum die Finnen so glücklich sind.
Das glaube ich nicht.
Und glücklicher sind als wir. Bernd wird gleich dazukommen. Oh. Das nur mal so als kurze Ankündigung.
Oh, soll und ich mich ist, dann sehr kurz fassen
es,
mit meiner
nein,
Geschichte?
Nein, ist immer unterhaltsam. Also wir haben jetzt noch bestimmt 9 Minuten, bevor er verabredeterweise dazukommen würde. Erzähl mal.
Gib Acht. Luca Lorenz ist inzwischen 20. Luca Lorenz hat einen Preis gewonnen für das Naturfoto des Jahres 2025. Okay. Das habe ich dir geschickt.
Okay. Das kannst soll du dir ich das angucken?
Und ich erzähle dir derweil etwas über ihn, etwas Biografisches. Nee, ich erzähle dir erst die Geschichte vom Foto. Das ist, glaube ich, dramaturgisch besser. Was
das
siehst du auf dem Foto?
So, naja, das ist von der KI erstellt natürlich. Ja, ich sehe eine Eule.
Ich springe also dir gleich mal, da rein. Das ist nicht von der KI, das ist von ihm.
Es ist erstmal komplett schwarz-weiß.
Ja.
Es ist quasi, tja, man könnte denken, es ist bei Nacht in einem Wald, um ihn herum so Nadelbäume, in einem dichten Nadelbaumwald, wobei hinten ein heller Fleck durchschimmert. Also es ist wahrscheinlich nicht in der Nacht, aber es ist auf jeden Fall relativ dunkel alles. Und es ist eine Eule, die ihr Gefieder angelegt hat und sie dreht ihren Kopf so nach links. Und aus diesem Gefieder, unten, ja, direkt auf dem Stamm, auf dem sie sitzt.
Ast?
Da guckt, auf dem Ast, genau, richtig, Entschuldigung. Da guckt etwas aus ihrem Gefieder raus und man würde erst denken, es ist ein Hamster. Mhm. Aber es ist eine kleine Eule wahrscheinlich, oder?
Es ist eine kleine Maus.
Ach, es ist eine kleine Maus? Sieht gar nicht aus wie eine Maus. Die hat so viel Fell.
Das Bild zeigt, ich zitiere, das Bild zeigt einen männlichen Sperlingskauz mit einer frisch gefangenen Maus in den Krallen.
Ach so.
Und jetzt zitiere ich Luca, und das war in einem ziemlich dunklen Waldbereich, wo hauptsächlich Nadelbäume gewachsen sind. Das Licht kam so leicht als Gegenlicht und hat für diese Strukturen zwischen den Nadelästen gesorgt. Mit diesem Bild, ne, aus dem Jahr 2025 ist er zum europäischen Naturfotografen des Jahres gekürt worden. Achtung. Ein Freund von mir hat eine Bruthöhle von Sperlingskäuzen entdeckt und hat mir geschrieben, weil er sehr gut weiß, dass ich die über alles Liebe, Sperlingskreuze. Und dann habe ich mich sofort auf den Weg gemacht. Ich glaube, so ungefähr 8 Tage habe ich da fast 8 Tage habe ich von morgens bis abends bei denen verbracht und die aus guter Entfernung beobachtet mit der Kamera. Auf einmal ist das Weibchen dann verschwunden. Es geht jetzt nur um dieses Nest. Ne? Der Kumpel sagt, ey, da ist ein Nest. Ich glaube, da kommen Babys raus. Mhm. Auf einmal ist das Weibchen verschwunden und ich habe es nie mehr wieder gesehen. Und dann habe ich erst mal gehofft, dass das Männchen das alleine schafft. Ne? Sie die Eier auszubrüten und die Babes da zu versorgen. Nach ein paar Tagen haben die Jungen dann die Höhle verlassen, sind rausgesprungen. Und das ist dann immer die mit Abstand gefährlichste Zeit für die Kleinen, weil sie können noch nicht richtig fliegen und flattern herum und sind recht nah am Boden. Gefährlich, ne? Da kommen ja die Fressfeinde und wollen die Dinger fressen, sind ja wahrscheinlich köstlich. Und tagsüber war alles gut. Das Männchen hat sie gefüttert, sie waren super süß. Die drehen dann immer so den Kopf im Kreis. Es war richtig schön, sie zu beobachten. Und dann wurde es langsam Abend, sind alle schon recht hochgeklettert in die Bäume, worüber ich sehr froh war, weil sie dann erstmal auf jeden Fall sicherer sind. Dann bin ich am nächsten Morgen mit dem Fahrrad wieder hingeradelt und habe sie mit der Wärmebildkamera gesucht. Und irgendwann habe ich dann das Männchen wiedergefunden, als es auf einem Ast saß, mit einer Maus. Und langsam habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Weil er hat immer wieder nach den Jungen gerufen, aber sie haben nicht geantwortet. Dann hat er so hin und her geguckt und hatte diese Maus, die noch total lebendig aussah.
Ja.
Sie war es nicht mehr, sie war nicht mehr lebendig, sie hat sie in den Krallen gehabt. Und dieser Vater hat die Maus nicht gegessen, sondern die Maus war natürlich für die Kleinen. Und da war mir recht schnell klar, dass die Jungen wahrscheinlich tatsächlich die Nacht nicht überlebt haben. Und sie war noch in den nächsten Tagen nicht zu sehen. Und in diesem Moment ist das prämierte Bild dann entstanden. Das Bild ist für mich irgendwie besonders. Und ich glaube, immer wenn ich es angucke, habe ich dieses kleine Gefühl von dem, wie ich mich damals gefühlt habe in mir. Ich war super traurig. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Sperlingskauz wirklich geradezu verzweifelt geguckt hat. Und dass es ja gleichzeitig total normal war. Solche Geschichten passieren ja die ganze Zeit in der Natur. Und trotzdem hat es mich sehr berührt. Die vielen Tage da im Wald bei den Sperlingskauzen waren super schön. Und ich liebe Sperlingskauze so sehr. Und es ist so toll, die so lange intensiv zu beobachten und fotografiert zu haben. In diesem Fall ist es zwar wirklich traurig geendet. Und ich hoffe einfach, dass ich nochmal Sperlingskauze so intensiv erleben kann. Und dass dann die Jungen zu gesunden Erwachsenen werden.
Okay.
Ist das nicht irre?
Ja, diese Maus, die allerdings eher aussieht wie so ein Katzenkopf, ja. Wie so ein ganz kleiner, niedlicher Katzenkopf,
ja.
Die wirkt aber total wach noch, weil die guckt noch so absolut. Neugierig.
Er dachte auch erst, die lebt noch, und dann merkte er, nee. Also du musst dir diese Geduld von diesem jungen Mann vorstellen, von Luca Lorenz, der hat eine eigene Seite und ist auch ganz rührig. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was Biografisches über ihn. Der lebt in der Nähe von Berlin auf dem Land und ging zur Schule und war immer schon schüchtern. Als kleiner Junge hat er sich aber immer schon sehr für die Natur interessiert. Der ist ganz früh, mit 3, 4, ist der schon durch den Wald gelaufen und hat sich vor allen Dingen für Vögel interessiert, für Raubvögel. Und da hat er von Fotografie noch keine Ahnung gehabt. Er fühlte sich in der Natur einfach sehr, sehr wohl. Und dann im Alter von 8 oder 9 Jahren hat er angefangen, sich so sehr für Vögel zu interessieren, dass er sich informiert hat über sie, die Namen gelernt hat, die Vogelstimmen gelernt hat. Verstehst du? Das finde ich ja immer klasse, wenn jemand Vogelstimmen lernt. Und also bin ich immer begeistert. Und dann haben sich seine Eltern getrennt. Da war er 8 oder 9 oder mit 9. Und da war die Natur so eine Art Zufluchtsort für ihn, weißt du? Dort fühlte er sich sicher. Er war ein sehr schüchterner Schüler und das war der Ort, an dem er sich sicher und wohl fühlte. Und er wollte dann irgendwann gerne fotografieren. Und in der Schule, und da sehen wir wieder, wie wichtig das ist, wenn du da irgendwie coole Lehrer oder Lehrerin hast. In der 5. Klasse gab es einen Biolehrer und von dem hat er sich eine Kamera leihen dürfen. Und dann ist er los in den Wald und hat angefangen zu fotografieren. Und eines seiner Lieblingsfotos ist 2020 entstanden, also vor 6 Jahren, da war der 14, auf dem Weg zur Schule. Hat er einen Feldhasen gesehen, den hat er fotografiert. Ich fasse mich jetzt mal kurz, weil ich sehe, dass unser Gast schon da ist. Pass auf, er brauchte Geld, weil er gerne eine Kamera haben wollte. Und was
ganz
hat er
kurze
gemacht?
Frage zwischendurch. Ja. Wo können wir dieses Foto sehen?
Auf seiner Seite von okay. Luca Lorenz. Geht auf seine Seite, dann müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Blablabla. Und unten erkennt ihr es recht schnell. Es ist
Luca
ein schwarz-weißes.
Lorenz. Und Luca mit C geschrieben.
Bitte mit C schreiben.
Luca Lorenz. Also alles zusammen, lukalorenz.de, yes. Zusammengeschrieben. Gut, da können wir alles Foto sehen. Sehr cool.
Da könnt ihr diese Fotos sehen. To cut a long story short, der hat einen Realschulabschluss gemacht. Das erste Equipment hat er sich durch Jobben verdient, hat Pferdeäpfel auf irgendeinem Hof gesammelt, hat alles gegeben, weil er merkte, das ist meine Passion, das will ich machen. Und er überlegt, ob er irgendwann mal das Abi nachmacht oder irgendwas studiert, aber im Moment kann er wohl davon leben, dass er Workshops gibt. Wie gesagt, er ist 20, ne? Dass er Workshops gibt, Fotografie-Workshops, und er verdient, glaube ich, auch jetzt Geld, vielleicht durch den Verkauf von Prints. Du kannst diese Sachen auch kaufen. Und jetzt kommt das Zitat, was für dich gut ist. Also übrigens, die Schüchternheit ist nicht weg, ne? Der sagt, er sei wegen seiner Schüchternheit in die Natur geflohen, und jetzt hat das wiederum dazu geführt, dass er auf die Bühne muss, um einen Preis entgegenzunehmen, und nicht nur einen. Er hat schon einige Preise gewonnen. Und die Schüchternheit ist nicht weg, aber er durch sein Hobby und durch seinen jetzigen Beruf ist er damit konfrontiert, dass er diese Schüchternheit überwinden muss auf einer Bühne, und in Gesprächen, in Interviews kriegt er aber ganz gut hin. Und jetzt kommt das, was dir wahrscheinlich auch komplett das Herz öffnen wird. Er sagt, die Natur war immer mein Zufluchtsort, als es mir schlecht ging, als die Eltern sich trennten, und okay. Ich fühle mich dort gut, und jetzt kommt's. Er sagt, auch wenn ich nicht mit einem guten Bild nach Hause komme, ein Tag in der Natur ist nie verschwendet.
Oh, das ist aber ein schöner Satz. Und ich bin auf seiner Webseite jetzt auch. Ja. Der sieht, Entschuldigung, erstmal so total sympathisch aus.
Schnuffi.
Und er ist aber wirklich eine große Nummer. Also hier Wildlife Photographer of the Year, das ist ein Riesending. Das siehst du permanent irgendwie in London, die Ausstellung. Ja. Und er ist hier Rising Star 2025. Also der hat auch richtig, richtig tolle Dinger gemacht.
Ja, klar.
Hammer. Ist richtig, Luca ist ein Star. Wow.
Du musst mit Luca vielleicht auch mal am Sonntag quatschen.
Das ist mein erster Gedanke. Ich muss
Verstehst
mit Luca schnacken. Ja, klar. Also, Luca, ich danke dir. Das ist eine richtige Entdeckung. Und geht mal auf die Seite lukalorenz.de. Wunderschöne Bilder.
Yes.
So, Bernd Gieseking ist
Hallo
da. Ich
Bernd.
Hatte dich gerade schon angekündigt.
Moin.
Hi. So, Bernd hatte gestern Abend noch Auftritt. Wie lief's?
War toll, hat großen Spaß gemacht. War in Floto ganz um die Ecke. Ich konnte nach Hause fahren und habe im eigenen Bett geschlafen. Das hat man ja auch nicht immer.
Bernd, du bist der absolute Finnland-Experte. Wir haben neulich schon mal über dich gesprochen. Und du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben mit wunderbaren Sachen. Finne dich selbst ist eines dieser Bücher. Du kennst die Finnen. Und uns interessiert natürlich drei Punkte, warum die Finnen so unglaublich glücklich sind. Was hast du schon erlebt und entdeckt dort?
Also das Wichtigste, glaube ich, am Glück der Finnen ist beantwortet mit dem Satz, den Anke gerade gesagt hat als letzten. Dieses Zurück in die Natur. Das, was du zitiert hast über den Luca. Die Finnen, jede finnische Familie hat einen Möki. Ein Haus am See. Also normalerweise am See, kann auch mitten im Wald sein. Und diesen Rückzug, den wir vielleicht mal als Urlaub machen, den machen die Finnen mindestens im Sommer an jedem Wochenende. Und dann sind sie dort allein und versorgen sich. Die gehen dann nicht einkaufen, sondern die angeln. Während die Sauna angeheizt wird, wird der nächste Baum umgehackt und kleingeschlagen fürs nächste Jahr und das Holz getrocknet. Und dieser Rückzug in die Natur, das als steter Moment, als wirklich Bestandteil der Alltagskultur, das ist in meinen Augen der eine Weg zum Glück. Und dazu gehört eben auch, dass die täglich in die Sauna gehen, manchmal morgens und abends. Und dieser Rückzug an diesen Ort, das ist ja eine Meditation. Das heißt, du gehst dahin, bei den Finnen noch mit diesem wunderbaren Ritual, dass du vorher in den Wald gehst, dir einen Strauß schneidest aus Birkenzweigen, den nennen sie Wichter, der wird dann übergossen mit heißem Wasser, nicht zu heiß, und dann schlägst du dich damit. Und das alles ist ein ganz ruhiger Prozess. Wenn die Finnen in eine öffentliche Sauna gehen, sind sie laut. Da sind sie ganz anders als wir. Aber die Sauna bei sich zu Hause, das ist wirklich ein meditativer Punkt. Das sind, glaube ich, die ganz großen Momente für das Glück der Finnen. Und dazu kommt, die Finnen, also das ist jetzt meine Theorie, die Finnen haben eigentlich als Kinder schon eine Begegnung mit diesem Glück. Und sie haben aber eben ein großes kulturelles Ereignis, und das sind die Mumins. Die Mumins sind trollhafte Wesen, erfunden von der finnischen Schriftstellerin Tove Jansson. Und ja, die sind ein Bestandteil von Volkskultur, wie wir das in Deutschland so gar nicht haben. Wir haben im Grunde genommen die Brüder Grimm, und mittlerweile mit Glück haben wir auch einen Maulwurf, dem auf den Kopf geschissen wurde. Aber bei den Mumins, die sind Bestandteil des Alltags. Also man schläft in Mumin-Bettwäsche. Ich selber beginne jeden Morgen mit einer Mumintasse. Ich besitze 32. Ich schaue jeden Morgen, mit welcher Tasse ich beginne. Und das ist mein Glück. Am Fenster sitzen und das genießen. Und diese Mumin-Geschichten sind eben ganz anders aufgebaut. Sie handeln vom Glück, von Familie, von Zusammenhalt. Es gibt auch Böses, aber das Böse ist nie bedrohlich. Also es kommt keine Hexe, die dich fressen will, oder ein Wolf, der dich frisst. Das heißt, diese ganze Kultur ist viel freundlicher aufgebaut. Und das setzt sich fort über die Pädagogik, über die frühkindliche Förderung, über Schulunterricht. Und das hat am Ende des Tages dann zur Folge, dass die Finnen in ihrem Leben, in ihrem sozialen Leben, auch in ihrem politischen Empfinden viel ruhiger sind. Man misstraut nicht, sondern man traut erstmal. Und wir in Deutschland misstrauen ja immer erstmal. Es könnte ja immer irgendwas passieren und so. Wenn ich das erlebe bei meiner Mutter als Kriegsgeneration, ganz schlimm. Also ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber fast allen, und der könnte mir ja was Böses wollen. Und so ist der Finne nicht. Der Finne gibt auch in der Politik erstmal sozusagen etwas Support und wartet, was passiert. Also es gibt eine kritische Begleitung der Politik, aber wenig, ich sag jetzt mal, extreme Protestformen. Man wartet erstmal ab. Und ich glaube, dass das alles zusammen so ein Weg ist, der die als Menschen tatsächlich anders formt, etwas anders formt, als wir das erleben. Auch, als letzten Punkt jetzt, lange Antwort, das Land ist ungefähr so groß wie Deutschland, und da leben aber nur 5,5 Millionen Menschen. Und die können sich einfach aus dem Weg gehen, und die gehen sich auch aus dem Weg, und die gehen sich nicht auf den Sack, die texten sich nicht zu. Ich habe als Ostwestfale den Vorteil, wenn ich nach Finnland komme, ich muss ja nur schweigen, und schon verstehe ich mich mit ihnen. Und dieses zurückgezogene auf sich, mit sich auskommen, das haben mir ganz viele bestätigt. Und das Schönste war eigentlich, dann hat mir eine finnische Freundin gesagt, wir sind zufrieden mit ziemlich wenig. Und ein Historiker hat mir gesagt, wir beneiden im Grunde genommen keinen, denn wir sind viel gleicher. Und dieses, wir sind zufrieden mit ziemlich wenig, da gibt es den französischen Philosophen, jetzt muss ich gerade mogeln und muss gucken, Pierre Rabhi, und der spricht von glücklicher Genügsamkeit. Und das finde ich ganz toll an einer Stelle, wo wir in Deutschland immer und bei allem unzufrieden sind. Scheint die Sonne, war zu wenig Regen, regnet's, ist keine Sonne.
Ja.
Ja.
Ach, das ist so schön.
Boah, wie toll.
Man kriegt wirklich so einen kleinen Eindruck, was sozusagen das Wesen der Finnen tatsächlich ausmacht. Ich finde das Land total faszinierend, seitdem ich das immer von Bernd gehört habe oder aber auch gelesen habe. Alleine die Liebe zum Design, Anke. Finnland ist auch ein Land für dich. Überall findest du Design.
Ja.
Ich kann immer nur wieder den Reisepass zitieren. Bernd ist mittlerweile ein alter Hut, aber dieser Reisepass, der gleichzeitig ein Daumenkino ist, in dem ein Elch galoppiert. Wie geil ist das denn?
Also das muss man sich vorstellen, andere Leute, also die dürfen mit einer Flasche Wasser nicht mehr ins Flugzeug aus Sicherheitsgründen, und die Finnen machen in ihrem Reisepass einen Witz. Es ist wirklich ein Daumenkino. Auf jeder Seite hat der Elch eine etwas andere Schrittstellung, und jetzt gibt's eine neue Ausgabe von diesem Pass, und da fliegt der Singschwan oben durch das Buch durch, also durch dieses Dokument, und der Singschwan ist das finnische Nationaltier. Also es ist unglaublich, dass also selbst im Reisepass das finnische Denken, das finnische Design und die Liebe zur Natur so zum Ausdruck kommt. Auf der Rückseite des Passes ist ein Prägedruck eines Schneekristalls. Also dann schmilzt man, wenn man das sieht und entdeckt.
Aber toll, wie du das erzählst. Ich denke natürlich sofort. Also das, so sind wir Menschen, dass wir eine Geschichte hören oder eine Erzählung hören und dann das in eine Referenz irgendwie eine Referenz zu uns suchen. Dann denke ich so, wo ist denn die Finnin in mir? Wo bin ich denn da? Kriege ich das auch hin? Kriege ich das hin, mich manchmal zu begnügen oder im Idealfall es auch zu genießen, nichts zu sagen, weißt du? Also wo ist das? Man kann ja so eine Checkliste sich angucken, von den Finnen lernen. Also ja. was machen die richtig? Wie hängen wir zu sehr aufeinander? Sitzen wir zu sehr aufeinander? Bevor du jetzt zu uns kamst, Bernd, haben Chrissy und ich nochmal darüber gesprochen, wie traurig wir sind, wenn wir merken, dass irgendein, mag es ein kultureller Beitrag sein, in meinem Fall war es ein kurzer Film, den ich gesehen habe, der mir eigentlich gefiel, wie enttäuscht wir sind, wenn wir feststellen, wir trauen der Sache nicht. Das könnte KI sein und schon sind wir nicht so berührt. Wir wollen nicht berührt sein, weil es KI ist. Das ist sehr misstrauisch und du sprachst eben davon, dass die finnischen Menschen erstmal nicht so misstrauisch sind. Aber du verstehst aber auch, was Chrissy und ich vorhin meinten, ne? Dass wir denken, ja, wir sind traurig, weißt du?
Das ist ja gerade die große Kunst und wir kriegen es jetzt natürlich in unseren öffentlichen Berufen umso mehr im Augenblick als Problem auf den Weg. Also wem trauen wir, wem kann ich mich öffnen, wird es benutzt, wird es gegen mich benutzt, wird es gedreht? Und da hat, ich glaube, die Finnen haben von vornherein sie öffnen sich nicht zu sehr, sie sind auch vorsichtig. Es gibt auch eine finnische Freundin von mir, Lumi, die hat in Deutschland gelebt. Das war sehr lustig. Ich komme ja aus Minden, ich bin ja Ostwestfale. Und als ich sie kennenlernte, sagte ich, Lumi, warum sprichst du so ein gutes Deutsch? Und sie sagte, weil ich gearbeitet habe als eine Ärztin in Deutschland. Und ich sage, und wo? Und sie sagt, ich glaube nicht, dass du es kennst, Ostwestfalen. Und dann stellte sich raus, sie hat in Bad Oeynhausen gearbeitet, also hier auf der anderen Seite des Berges, hat in Herford gelebt und ihre Kinder in Bielefeld bekommen. Und sie hat wiederum gesagt, was sie toll fand, war ein Moment von Kollegialität untereinander, dass man nach Feierabend auch mal vielleicht ein Getränk nimmt. Sie sagt, das machen die Finnen nicht. Die Finnen sind an manchen Stellen verschlossen. Aber die Finnen haben noch etwas anderes. Die Finnen duzen. Also die ganze Gesellschaft ist auf Du aufgebaut. Das heißt, die brauchen nicht unser distanzierendes Sie, damit, ich sag mal, Hierarchien klar werden. Und Hierarchien bei den Finnen nicht im Sinne von Hierarchie, sondern im Sinne von Kompetenz. Und dieses Pseudo, ich sieze sie und diese Distanz, die bauen die Finnen nicht auf. Und selbst in der Schule wird geduzt. Also die Kinder duzen die Lehrer. Mir hat dann Lumis Tochter erzählt, ich war in Deutschland in der Schule und ich war in Finnland in der Schule. Und dann habe ich in Deutschland die Lehrer gefragt, wie es ihnen denn geht und wie der Urlaub war. Und die waren ganz entsetzt, dass ich so etwas Persönliches gefragt habe. Und in Finnland ist es normal, dass man solche Gespräche mit den Lehrern führt. Die Schulen sehen anders aus. Die Schulen sind wunderbare Aufenthaltsorte. Es gibt in Finnland die Tradition, dass manche Schulen im Sommer als Hotels genutzt werden. Als Kissehotelis, als Sommerhotels. Die haben länger Ferien als wir. Und dann baut der Hausmeister die Schule um. Und ich bin extra 2-3 Mal in solche Kissehotelis gegangen, um das auch zu erleben. Und ich habe also in Schulen übernachtet. Ich war in einem Klassenraum, ich war im Lehrerzimmer und habe da ein paar Tage gewohnt. Und dann erlebst du so ein Gebäude. Und das Gebäude ist viel freundlicher. Nimmt dich ganz anders auf, als es unsere Schulen tun. Und Lehrer ist ein begehrter Beruf. Lehrer ist anerkannt. Und alle die uns ja helfen, dass unsere Kinder zu wunderbaren Persönlichkeiten heranreifen, die sind in Finnland, die durchlaufen auch einen Eignungsprozess am Beginn ihrer Ausbildung, was wir in Deutschland ja auch nicht haben. Ich weiß nicht genau, wie die pädagogische Fähigkeit geprüft wird, aber du musst so 3 Stationen, du brauchst eine gute Zensur, du hast ein persönliches Gespräch und einen Eignungstest. Und das finde ich ganz irre, wie die im Grunde genommen sich wirklich um Kinder kümmern. Und das wächst dann eben zu einer Gesellschaft, die anders agiert als wir.
Das ist doch klasse, Bernd. Vielen, vielen Dank, Kammer. Das sind aber ein paar, also richtig schöne Einblicke. Da war jetzt auch ein paar neue Sachen dabei, selbst für mich. Ich glaube, wir wollen alle ein bisschen mehr Finne sein und werden demnächst dann mit dir hoffentlich so einen kleinen Test auch durchlaufen, inwiefern wir auch, weißt du, nee, einfach nur als Vorbereitung für die Beantragung der Staatsbürgerschaft der Finnischen, wir wollen Finnen werden. Ja, vielleicht, wir werden mit dir trainieren.
Vielleicht sollten wir der Regierung als neues Konzept vorschlagen, dass als erstes der Einbau einer Sauna in Privathaushalte steuerlich gefördert werden muss. Vielleicht wäre das der Anfang.
Bernd, ich danke dir.
Vielen Dank.
Und ich danke euch. Dann hören wir uns auf jeden Fall demnächst mal wieder. Bernd also, Gieseking, Kabarettist, Autor von den tollen Finnland-Büchern.
Tschüss.
Hey, hey.
Ist toll, oder? Man hört ihm einfach nur gerne zu.
Ja, weil man merkt, also, dass er ein Experte ist, ein emotionaler Experte. Der muss ja das nicht studiert haben und der muss ja nicht ein Diplom haben in Finnlandismus. Aber wenn jemand dort viel Zeit verbringt und die Menschen beobachtet, Gespräche führt, dann lasse ich mich so gerne mitnehmen. Der hat zum Abschied Hey, hey gesagt, ne? Ist das Finnisch?
Also wir kennen es als Begrüßung, Hey, hey.
Ja.
Und ich vermute auch, es ist eine Verabschiedung. Aber es ist nur Hey, ist ja sonst Hallo, auch in Schweden.
Ist ja so
hey.
Ein bisschen wie das Ciao, hey. Das ja auch universell Ciao. Ist. Ne? Das Richtig. Kannst du auch Ciao. Zur Begrüßung und zum Abschied.
Ja, genau so. Und ich denke mal, das ist das Hey.
Das haben wir nicht. Ne? Wir haben nur, wenn wir Hallo sagen, als Einstieg können wir nicht zur Verabschiedung auch Hallo sagen.
Nein, das können wir nicht sagen. Das ist lustig, wo wir haben A über Natur gesprochen und wir haben über Vögel gesprochen. Oder ja. Der Kauz ist doch ein Vogel, ne? Er gilt
Absolut,
doch als Vogel,
da hast du gerade das Foto gesehen.
Ja, ich habe nämlich auch vorhin erst im Radio gehört, Vogel beobachten ist ja der neueste alte Scheiß. Oder streng genommen, der neueste, älteste Scheiß ist Vögel beobachten. Und es war eine Frau, die einfach erzählt hat, was macht Vogelgucken mit uns generell? Ich bin nämlich nicht so ein Vogelfan. Also,
warte mal, du bist aber auch steil gegangen, als wir deinen Ornithologen hier gefragt haben.
Ja, das ist wirklich toll. Uwe Westphal, großartig. Ja, Spitze. aber ich kann mich für Vögel noch nicht so richtig begeistern. Und dann hat sie aber erzählt, ist ganz schön, wenn wir Vögel beobachten, das hat Auswirkungen auf unseren Körper, weil wir uns einmal freuen. Es verlangsamt unseren Herzschlag, wenn wir Vögel beobachten. Mhm. Es sorgt dafür, dass wir Stress als weniger schlimm empfinden, es beruhigt uns und wir empfinden auch Schmerzen viel weniger stark als sonst. What? Und es hält bis zu 8 Stunden an, nachdem wir Vögel gesehen haben. Und das fand ich dann irgendwie dann doch so ganz interessant. Und sie hat gesagt, das ist tatsächlich so wie Yoga, ohne dass man sich doll anstrengen muss.
Yoga, okay. Ja.
Und man trainiert sozusagen sein Gespür für die kleinen Dinge, die einem Freude bereiten. Auch das hat damit zu tun. Und in der Stadt ist es viel leichter, Vögel zu sehen, weil die an unsere Anwesenheit gewöhnt sind in der Stadt. Weißt du, Parks, Gärten, Friedhöfe ist ihr Geheimtipp zum Beispiel. Oh. Ja, und das fand ich wirklich interessant.
Naja, also ich habe das auch wieder jüngst gedacht, als ich so früh morgens unterwegs war, wie die mich angebrüllt haben, die Vögel. Und was habe ich mich darüber gefreut, weil ich, Dummi, natürlich kurz dachte, oh, das Vogelsterben ist beendet. Aber Tatsache ist ja, die Vögel sind zwar noch da, also zum, ne, du und ich, ich lebe außerhalb einer großen Stadt, du lebst innerhalb einer kleinen Stadt, kann ich das so sagen?
Ja.
Wir hören beide viele Vögel, ja? Du bist viel in der Natur, ich bin viel in der Natur. Das Ding ist, natürlich sind noch Vögel da, aber die Artenvielfalt ist das Problem, die ist in Gefahr. Denn Artensterben bedeutet, dass bestimmte Arten sich durchsetzen können und das hinkriegen, mit dem, was wir vermasselt haben, weiterzuleben mit den Umständen. Ja. Und deswegen wird jetzt das Singen der Vögel nicht aufhören, wenn wir weiter nicht aufpassen. Mhm. Und Insektensterben ja im Grunde fördern durch den vielen Verkehr in den Städten, dadurch, dass wir alles zubetonieren, dass wir unsere Gärten, dass da die Rasenflächen so kurz gemäht werden und wir die ganzen Blümchen, die da eigentlich sprießen, dass wir die nicht haben wollen und so. Das sind ja alles wir, weil wir echt doof sind. Aber ich hatte kurz Hoffnung und habe dann gedacht, trügerisch.
Ja. Und ich bin auf Vögel so ein bisschen programmiert, weil ich habe neulich mit Cornelia Funke hier gesprochen.
Ja.
Und die war so unglaublich begeistert von einer App, die sie seit 6 Wochen hat. Ja. Die ist von der Cornell University.
Yes.
Und sie heißt Merlin.
Merlin.
Kennst du die?
Nein.
Nein, Merlin. So wie unser Fußballtrainer, den alle lieben. Wie Merlin Polzin vom HSV.
Ja.
Und die habe ich mir auch gleich runtergeladen. Direkt nachdem wir fertig waren mit dem Gespräch, habe ich mir die auch runtergeladen. Und die hältst du einfach rein in so ein wildes Vogelgezwitscher. Und die sagt dir dann, welcher Vogel gerade zu hören ist.
Soll ich sagen? Das finde ich super. Das finde ich richtig super.
Ist kostenlos, können alle ausprobieren. Die
nichts
heißt
ist
Merlin.
Kostenlos, was laberst du?
Das ist richtig, nichts ist kostenlos im Leben, laberst aber diese du? App im Prinzip schon.
Nichts ist kostenlos.
Ja, doch, die App.
Nein, die kriegen ja deine Infos dadurch, die dir in deinem Handy
welche
sind.
Infos? Ja, welche Handy. Vögel bei dir sind, das ist alles.
Nein, du hast ja diesen Zugang, als du da drauf gedrückt hast, hast du das Kleingedruckte nicht gelesen, da stand und wir dürfen ihre Infos behalten und damit was machen.
Ja, da habe ich gesagt, nein, dürft ihr nicht, darf trotzdem. Die sind echt? Von den Guten. Nein, ich habe das natürlich nicht alles durchgelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie hier Terms of and Conditions anklicken musste. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Vielleicht ist
man
das
kann auch Deutsch
ich
einstellen.
Ich weiß es nicht. Aber guck mal, wie misstrauisch ich bin. Und wir haben doch gerade mit Bernd darüber gesprochen, dass, ja. dass in Finnland die Menschen ja. weniger misstrauisch sind. Warum genau. bin ich denn so misstrauisch?
Ja, weil du doch ein bisschen zu deutsch bist dann.
Und dann, okay, und dann hast du da war so ein Konzert, ein Vogelkonzert. Du
ja,
hältst dein Handy da rein.
Es waren jetzt nicht so viele, 3, 4 gleichzeitig.
Und dann stand
genau, du hältst
da.
Es rein. Und ich bin erstaunlich, weil es ja doch relativ leise ist. Ne? Ich stehe ja nicht mitten irgendwie in einem Vogelbau. Es ist relativ leise. Und dieses Smartphone in dem Fall hat es dann aber trotzdem sehr, sehr gut aufgenommen. Also das Mikro ist sehr, sehr empfindlich hier mhm. und hat Vögel relativ eindeutig identifizieren können. Es ist immer noch schwer, dann das auch wirklich zu lernen und dann beim nächsten Mal zu erkennen, weil die auch sehr, sehr ähnlich sind, diese mhm. Geräusche. Aber ich glaube, je öfter man das macht, desto besser kommt man damit klar. Und man sammelt sozusagen Vogelstimmen
oh,
auch in dieser App und kann sagen, da 2025 war ich damals oben in Helsinki, da habe ich den Vogel, habe ich da gehört. Und man sammelt ein bisschen Vogelstimmen auch mit dieser App. Und ich fand es ganz spannend.
Konntest du mit den Vogelnamen etwas anfangen?
Ja, ja.
Was hattest du, weißt du nicht, ne?
Doch, man muss auch erst die Region eingeben, wo man gerade sich befindet, weil das hilft der App natürlich, Vögel zu identifizieren.
Denn das
weil
hilft
sie, ja, denn das hilft dieser App natürlich, die Vögel zu identifizieren. Was denn? weil diese Vögel dort eben auch vorkommen, das weiß mhm. die App. Und insofern ja. macht es der App das leichter.
Oh, da, oh, und schon wieder kommt mein Misstrauen. Dann kann die dir doch irgendwas
ja,
anbieten. Die weiß, welche Vögel dort leben.
Ja.
Die App, die kann das zuordnen und dann bietet sie
ja,
dir irgendwas
sie,
an.
Ja, das weiß sie, weil es gibt Biologen, die das rausgefunden haben.
Ornithologen. Aber du
ja,
kannst
aber
es jetzt nicht.
Ja, Biologinnen sind es trotzdem.
Stimmt.
Auch Ornithologinnen sind Biologinnen.
Hast du recht.
Du, will ich nochmal kurz sagen,
aber
ja.
Aber du kannst es jetzt nicht nachprüfen, ob der Vogel da wirklich saß und gezwitschert
weißt du was?
Hat.
Nein, das kann ich natürlich nicht.
Ja, da verlässt ja. du dich drauf. Finde ich aber auch gut. Du vertraust der App.
Ja, das ist.
Finde ich gut.
Die Cornelia hat mir das empfohlen,
die Cornelia,
verstehst
die
du?
Conny.
ja, nee, schade. Weißt du was, ich habe es nicht abgespeichert.
Oh ja.
Deswegen, ich komme auch gerade nicht mehr rein in meinen Account.
Okay.
Den habe ich nämlich angegeben. Und von daher kann ich leider jetzt gerade nicht gucken, welche ich, ob der Buchfink zum Beispiel da war. Ach, kürzlich, hier, Langenahr-Wasserburg, Wasserburg, wie groß war der Vogel? Ah, man kann auch helfen, zu sagen, wie groß war der Vogel, wenn man ihn gesehen hat. Ist also nur ein kleiner Tipp. Und ganz lustig, was ich gelesen habe neulich in Schweden, da gibt es eine smarte Maschine, das fand ich faszinierend, bei der Krähen Müll abgeben und dafür Futter erhalten. Das ist
ja, Krähen sind so klug.
Ja, das ist ein Pilotprojekt und es gibt irgendwie so ein Startup, die haben das gemacht und die testen gerade eine Maschine, ja, die trainiert Krähen darauf, Zigarettenstummel einzusammeln. Und für jeden korrekt eingeworfenen Zigarettenfilter gab es eine kleine Futterbelohnung, weil die einfach so unglaublich intelligent sind und weil die bekannt sind für die Fähigkeit, Werkzeuge zu gebrauchen. Die haben außerdem ein ganz großartiges Gedächtnis und sie haben erstaunliche Problemlösungsfähigkeiten, diese Krähen. Was man ja den Tieren einfach erstmal nicht zumutet,
wenn
man keine Ahnung
hat.
Ich weiß es ja, wir haben neulich drüber
gesprochen.
Mann,
vor 100 Jahren war ich in dieser Ausstellung. In,
ja.
Ich glaube sogar London. Und da wurde auch nochmal aufgezeigt, dass Krähen eigentlich Dinosaurier sind. Die gibt es schon so lange, wirklich, die gibt es schon so lange. Und diese, da gibt es auch wirklich, wirklich eine große Schnittmenge, wenn du deren Gerippe anguckst und das Gerippe eines Dinosauriers. Und das Ding ist, dass wir dort auch gesehen haben in dieser Ausstellung, wie klug wie intelligent diese Tiere sind, dass sie wissen, wenn sie in so, da gab es Experimente mit Glaszylindern, mit Wasser und das Futter war auf dem Boden und dann wurde ihnen Werkzeug zur Verfügung gestellt, die durften mit Styropor arbeiten. Die probieren dann rum, wie komme ich an das Futter, das da unten drin ist, dafür muss ich ja den Wasserspiegel verändern. Also nicht, dass die so mit solchen Termini umgehen oder solche Begrifflichkeiten. Wir wissen ja nicht, was in deren Hirn passiert. Das
ja.
ist einfach nur Problem lösen, schaffe ich. Vielleicht sind die auch ganz, 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 weiß ich nicht, ganz stringent und schlicht in ihrer Art. Und wir verkomplizieren das alles, aber die kriegen das hin. Und natürlich dieser Klassiker, dass sie eine Nuss haben oder irgendetwas, was sie aufgebrochen haben wollen. Und sie kennen den Unterschied zwischen Rot und Grün an der Ampel. Dann
ja.
legen sie das vor ein Auto
Wahnsinn.
Oder legen das auf die Straße, warten, bis ein Auto kommt. Dann ist grün, Auto fährt drüber, Nuss ist geknackt. Dankeschön.
Ja.
Aber du sag einmal, die sind ja auch dafür bekannt, die Krähen, dass sie auch mopsen. Die mopsen ja auch. Was, nicht, dass es dazu führt, dass die dann an den Terrassentisch fliegen und den Aschenbecher ausleeren.
Ja, oder wenn du auf der Straße eine Zigarette rauchst, ja, also kommt die Krähe, nimmt dir die Zigarette aus dem Mund. Das wäre richtig gut. Das wäre
geiler
Service. Das wird das Gesundheitssystem auch nochmal fördern. Also,
stimmt. Ah,
ja, wenn die Krähen auch noch auf Menschen losgehen, die rauchen.
Das wäre super.
Ja.
Naja. Das wäre vor allen Dingen sehr, sehr lustig, weil das sind dann wiederum Videos, die ich mir gerne ansehen würde, wenn ich sowas ansehen würde.
Also wie
das,
die Möwen, die mopsen dir doch auch irgendwie deine Pommes, wenn du...
Finde ich ganz, ganz lustig, wie dann auch die Menschen reagieren, weil wir Menschen ja dazu neigen, erstmal Tiere süß und interessant zu finden, dann wollen wir aber auch, dass es dieses Domestiziergehen in uns, dass wir eigentlich wollen, dass die sich wie Menschen uns gegenüber verhalten und streicheln und willst mit mir reden und so. Und dann machen die aber, was sie wollen. Das finde ich aber ganz herrlich.
Ja.
Das ist ein schönes Bild. Da geht jemand rauchend über die Straße, dann kommt eine Krähe und ruft ihm die Kippe weg aus der Hand. Lustig.
Ja. Also es gibt natürlich auch Kritik. Ja, sie bezweifeln, dass man wilde Tiere in städtische Müllsysteme einbinden kann. Und deswegen, also es ist ja auch nicht die Verantwortung der Tiere. Und
ja.
Also es gibt auch eben Kritik, aber man spricht auch darüber, wie können wir Müll neu denken in Städten. Und das finde ich großartig.
Finde ich auch super. Vielleicht kriegt man es so geframed, dass man sagt, aus der Not machen wir eine Tugend. Also wenn auffällt, dass die im Stadtbild stören und zu irgendwelchen Unfällen und ihr Verhalten zu Unfällen führt, dann so ticken wir Menschen, glaube ich. Dann drehen wir uns das um und sagen, nee, pass mal auf, wenn ihr schon mal hier seid und nervt, dann seid doch bitte so gut und helft der städtischen Müllabfuhr. Ja, aber dann gibt's irgendwann Mitarbeiter des Monats und dann ist es die Krähe Luise und nächsten Monat ist das die und die Krähe, die macht dann auch Fortbildungskurse
Lud
für
Müller,
andere.
Lud Müller, die Krähe Lud Müller.
So, und die macht dann Fortbildungskurse für junge Leute, die auch bei der städtischen Müllabfuhr und Reinigung arbeiten wollen. So, das ist die Zukunft.
Ja, aber wir Menschen könnten uns auch selber trainieren. Und ich liebe es zu hören, dass in Japan alle ihren Müll mitnehmen, weil man das von früh auf lernt. Wenn die irgendwo auf einer Wiese sitzen und so weiter, die nehmen immer ihren Müll mit. Und sie kriegen in der Schule, bekommen sie schon beigebracht, verursache keinen Dreck, den andere beseitigen müssen. Und wenn das drin ist im Kopf, ja, dann würden unsere Kinos auch nach einer Kinovorstellung nicht so aussehen, wie sie aussehen. Mit welchem Selbstverständnis diese Kippen auf die Straße geworfen werden, Popcorn auf dem Fußboden liegen gelassen wird. Und es wäre doch so einfach, wenn jeder einfach seinen Müll mitnimmt. Dann bräuchte auch draußen keine Mülleimer. Es wäre so schön und es ist doch so einfach.
Ich bin jüngst mit dem Fahrrad wieder häufiger über den Rhein gefahren, über eine Rheinbrücke zur Arbeit. Und weil das mit der KVB über viel länger dauern würde als mit dem Fahrrad, sowas Bescheuertes. Und diese Radstrecke ist ganz interessant, weil ich an bestimmten Strecken dann auch sehe, wo mehr Müll rausgeschmissen wurde. Und man kann ganz eindeutig sagen, dass Menschen, die sich nicht bewusst ernähren, eher auch dazu neigen, Sachen wegzuschmeißen. Menschen, die auf ihre Gesundheit nicht achten. Also Respekt ist das eine Thema, du sprichst den Respekt an. Wenn du dir vergegenwärtigst, dass da jemand deinen Dreck wegmachen muss, das gehört sich nicht, also mach ihn gar nicht erst. Aber die andere Seite ist, was bin ich für ein Mensch, wie sehr achte ich auf mich selber? Und wenn ich nicht daran interessiert bin, ein langes, erfülltes Leben möglichst schmerzfrei zu führen, dann rauche ich einfach 2 oder 3 Schachteln am Tag und esse processed food, verarbeitetes Essen und schmeiße daraufhin, das ist ein ganz blöder Zusammenhang, schmeiße die Verpackungen in die Natur. Und ich sehe richtig so Inseln, wenn ich mit dem Rad dann diese Strecke fahre und sehe auch, wann gereinigt wurde. Wenn ich spazieren gehe, habe ich ja immer eine Plastiktüte dabei, eine Mülltüte dabei, die ich schon 15 Mal benutzt habe für andere Sachen, in die ich Müll mitnehme. So weit ist es bei mir schon. Also das mache ich aber heimlich, damit nicht Leute mich auslachen. Ja, man kommt sich ja vor wie ein Idiot.
Ja.
Guck mal, wie doof die Alte, die hebt unseren Müll auf. Da kann ich ja noch mehr Müll werfen.
Ja.
So.
Ich finde das so toll, wenn man seinen Müll einfach, ich verstehe es auch in der Bahn nicht. Weißt du, du isst was und Müll stopfst du in dieses kleine Netz rein, anstatt einfach deine Brötchentüte oder was auch immer oder die Plastikflasche, wenn du sie dann hast, dann einfach mitzunehmen selber. Ich würde nie im Zug etwas hinterlassen. Ich nehme alles mit, stopfst mir meine Taschen oder in den Rucksack, damit ich den Müll mitnehme. Es geht gar nicht anders. Und in Japan gibt es wohl auch sehr wenige öffentliche Mülleimer. Thema hat auch ein bisschen mit den Anschlägen in den 90er Jahren zu tun.
Na klar.
Also auch damit. Und es gibt, auch wenn du Müll liegen lässt, gar nicht so hohe Strafen in Japan, anders als in Singapur zum Beispiel.
Ja.
Aber der soziale Druck ist sehr hoch. Also wenn du irgendwo Müll liegen lässt, gucken sofort andere drauf und rümpfen die Nase und weisen dich dann hoffentlich auch darauf hin. Und das finde ich irgendwie super, denn es ist einfach und es muss nicht sein. Und oh, ich finde es so schön.
Aber weißt du, dass ich weiß, was wir Deutschen, wie wir Deutschen sind. Manchmal verstehe ich uns oder weiß, wie wir ticken. Wenn du sagst, ich nehme meinen Müll mit, wenn ich Zug fahre, ich verursache keinen Müll, dann wird es Leute geben, die sagen, ja, aber dann haben ja die gar nichts zu tun, die für die Reinigung zuständig
ja,
sind.
Ja, genau. Und die werden auch gar nicht nötig. Die könnten nämlich andere Dinge machen, wo sie auch gebraucht werden.
Aber erstmal wird dann gesagt, ja, aber dann haben die ja nichts mehr zu tun. Das ist unser kleines, doofes Hirn.
Aber manche tun ja auch noch, es gibt ja in den ICEs immer noch diese Mini-Aschenbecher quasi.
Diese Klappdinger.
Diese Klappeimer. Wie anstrengend ist es, durch den Zug zu gehen und jeden Klappbecher da,
alles
diesen metallenen Klappbecher zu öffnen. Überlegtest du mal, dann tun sie da ihren Apfelbutzen rein und denkst, Leute,
und
geht doch einfach in den Zwischengang, da gibt's richtige Mülleimer. Yeah. Da muss ich das doch nicht in dieses kleine Ding tun. Ich würde die alle abschrauben anstelle der Bahn, weil die brauchen wir nicht mehr.
Ja.
Naja, wollen wir uns nicht aufregen. Okay.
Nee, aber es ist schon traurig. Aber weißt du was, wir reden ja hier auch in einer Blase. Also ich glaube, die Lieblinge machen sowas nicht. Das sind Menschen, die sich nicht so sehr füreinander interessieren und dafür, dass jemand anders was ausbaden muss, was wir verbocken.
Das ist richtig, Und dann vielleicht zum Schluss noch den einen Aha-Effekt, den ich am Freitagabend hatte. Ich habe Let's Dance geguckt.
Natürlich hast du Let's Dance geguckt.
Genau, dann gab's das, in der zweiten Runde gab es das Tanzduell und das war zu dem Song Tutti Frutti.
Ist nicht alles ein Duell? Sag mal, was laberst du? Ist doch alles ein Duell, das ist doch ein Wettbewerb.
Nee, da mussten zwei gegeneinander tanzen.
Oh.
Ja. Tutti Frutti. I'm Rudy. Und das war einmal zum Song Tutti Frutti von Little Richard.
Ist das der Text?
Das glaubst du, genau. Und weißt du was? Und ich hörte das nur. Tutti Frutti, I'm Rudy. Tutti Frutti, I'm Rudy. Was glaubst du, was singt der da?
Ich glaube, der singt Tutti Frutti, oh Rudy. Rudy ist ein Kumpel.
Genau. Aber wurde
Weil Little
das
Richard,
klar?
glaube ich, queer war und Rudy war vielleicht sein Liebhaber.
Mhm. Mir wurde nicht klar, was singe ich da eigentlich mein Leben lang? Mhm. Also vor allem als Jugendlicher oder als Kind hat man diesen Song ja auch gerne mal gesungen.
Mhm.
Oder vielleicht auch gehört, der ist ja so ein Dauerbrenner. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Was singen die da? Tutti Frutti, I'm a Rudy. Ich habe immer I'm a Rudy gesungen. Aber was ist das genau?
Und
diese Zeile, also erstmal heißt es Oh Rudy. Er singt A-W, Oh und Rudy mit R-O-O-T-Y. Das ist der Text, den du lesen kannst.
Okay.
Oh Rudy, Tutti Frutti, Oh Rudy, Tutti Frutti, Oh Rudy und nicht I'm a Rudy. Ich habe immer I'm a Rudy verstanden.
Ja.
So, und dann las ich, dass diese Zeile mit Tutti Frutti ursprünglich eine sexuelle Anspielung war auf Sex, also hintenrum zum Beispiel. So steht es in der Biografie, in der Little Richard Biografie, The Life and Times of Little Richard aus dem Jahre 84, hat Charles White geschrieben.
Mhm.
Und es bezieht sich auf Verkehr.
Okay.
Denn früher hieß, Mist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Originalzeile. Auf jeden Fall war das mit Booty. Das war eine Zeile mit
Natürlich
Booty.
Natürlich der Popo.
Genau. Tutti Frutti, gut dahinter. Und wenn es nicht passt, erzwing es nicht. Du kannst es einschmieren, dann geht es leichter.
Oh.
Das war die Originalzeile, die ich kurioserweise gerade nicht auf Englisch stehen habe. Aber
geht's da um
das sind englische Besitz.
Geht's um Einführen von Gemüse?
Möglicherweise.
Von Gurken?
You never know. Auf jeden Fall war Little Richard... Hier steht, er war frustriert im Aufnahmestudio und sein Produzent Robert Bumps Blackwell genannt, hörte, wie er das so gesungen hat und sagte nur, das müssen wir fürs Popradio, müssen wir diesen Text ändern.
Ja.
Genau, und daraufhin gab es eine Songwriterin, die hieß Dorothy Labostri und die hat dann diesen Text in Oh Rudy umgeändert.
Oh.
Und das ist ein Slang-Ausdruck und bedeutet einfach nur so, alles klar, okay, Oh Rudy. Oh, Rudy.
Alrighty.
Alles klar. Alrighty, alrighty. Oh, Rudy.
Oh, Rudy. Okay.
Genau. Und das ist die Geschichte hinter Tutti Frutti.
Und
dann dachte ich, wie krass ist denn das? Was ist das für eine Geschichte?
Ja.
Tutti Frutti Lyrics. Ich gebe nochmal ein.
Oh, Rudy.
Tutti Frutti Lyrics.
Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Tutti Frutti. Oh, Rudy. Wap-ba-ba-doo-ba-ba-la-bam-boom.
I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocks the east, she rocks to the west, but she's the girl that I love best. Okay, der ursprüngliche Text war anzüglicher und lautete, das heißt auf jeden Fall Tutti Frutti, a good booty.
Ein guter Hintern.
Tutti Frutti, good booty. If it don't fit, don't force it. You can grease it, make it easy. Ja, das war der Originaltext.
Ist das lustig.
Okay. Oder?
Ja.
Aber krass, auch für die Zeit damals, dass man so einen Text da formuliert hat. Und naja, klar, wurde der geändert. Okay. Und die erste Strophe war wohl auch zweideutig. Oops. I got a girl named Sue, ja. She knows just what to do.
Ja.
She rocks to the east, she rocks to the west, but she's the girl that I love best. Das ist wohl auch irgendwie...
Was ist daran falsch?
East und West irgendwie vor und zurück oder so. Das sollte wohl auch eine Konnotation haben.
Upsi.
Eine leicht sexuelle. Naja, ist ja auf jeden Fall interessant und ist ja auch nicht schlimm. So, damit wollte ich enden. Ne? Mhm. Klar, das wollte ich noch mal hinten raus gerade noch mal erzählen. Und wir hören uns dann alle wieder am kommenden Donnerstag. Und dann sind eure Geschichten dran. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com. Diese Geschichten von euch, die einfach erzählt werden müssen.
Bis dann, du Sperlingskauz.
Bis dann, du Krähe.